begrüßen alle Hörer und Hörerinnen zur Folge 100 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch, aufgenommen am 20. August von Ferdinand Thomas, Leo Möller und Ralf Hersel. In unserer Geburtstagsfolge sprechen wir über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Guten Abend, Ferdinand, und hallo, Leo.
Einen wunderschönen guten Abend, ihr beiden.
Hallo.
Haben wir uns ein langweiliges Thema? Ne, ich weiß es nicht. Ne, wir haben uns ein gutes Thema ausgesucht für die Geburtstagsfolge. The past, the present and the future.
Finde ich auch.
Das sagt alles und nichts, oder? Das wird vermutlich eine Laberfolge.
Mal sehen, was wir da draus machen.
Ja. Wie war deine Fahrradtour?
Die beginnt in ungefähr 2,5 Wochen.
Was, das hast du mir vor 3 Wochen schon erzählt.
Nein, wir waren kurz 4 Tage an der Ostsee. Vielleicht meinst du das.
Ja.
Wir fahren in 2,5 Wochen nach Holland.
Ah.
Mit dem Zug an die holländische Grenze nach Xanten und dann 2 Wochen den Rhein hoch bis Hoek van Holland und dann die Küste hoch.
Oh, das klingt toll.
Und als Abschluss Amsterdam mit Rijksmuseum und solchen Geschichten.
Mhm. Leo, warst du auch in den Ferien?
Nee, kommt noch. Genau.
Wo geht ihr hin?
September. Und, im September gehen wir nach Frankreich und Oktober geht es dann in die USA.
Oh, zu den Wahlen.
Nicht zu den Wahlen, zu meinem Bruder, der heiratet.
Genau.
Aber wenn schon, dann zu den Wahlen ohne Haar, bitteschön.
Ja, genau.
Ja. Ich habe so meine Urlaube auch so langsam hinter mir, waren ein paar kleinere. Der letzte,
du warst in Schottland, nicht?
Ich war auf Irland.
Ach, Irland, genau.
Mit den Kindern 2 Wochen lang. Und dann hatten wir noch so kleinere Sachen im Wallis. Und letztes Wochenende war ich bei meiner Mutter, um ihr da zu helfen, im Garten, im Haus und unter anderem auch, um ihr Notebook zu reparieren, was ein Tag, bevor ich gekommen bin, abgeraucht ist. So ein altes HP-Notebook, das hatte ich ihr mal inklusive Dockingstation von meinem alten Arbeitgeber mitgebracht. Und da hat sie das runtergefahren und es ist aber nicht ausgegangen. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, hältst du so lange den Finger auf der Einschalttaste, bis es ausgeht. Und danach war es dann gar nicht mehr gut und jetzt hat sie einen CPU-Lockup auf Kernel, auf dem dritten CPU-Kern. Und ich weiß noch nicht so recht, wie ich das flicken soll.
Vermutlich gar nicht.
Also wenn man jetzt per USB-Stick irgendwas neu installieren will, also ich wollte ja, sie hat bisher, seit 10 Jahren verwendet sie Ubuntu und ich wollte ihr Mint geben. Wenn du das vom USB-Stick installieren willst, dann läuft das zuerst los und dann kommst du in Kernel Panic rein.
Ja,
das Gleiche bei Manjaro.
Das ist EOL.
Ja, also manchmal schafft man es, wieder in das alte Ubuntu reinzubooten, aber nur so mit Tricks. Mit Tricks? Mhm. Keine Ahnung. Also, ich weiß es noch nicht. Komme ich dann noch auf die Community zu, wie man dieses Problem lösen kann. Ich hatte in weiser Voraussicht, ich hatte noch ein anderes altes HP-Notebook bei mir rumliegen, das hatte ich dann vorher schon mal installiert, da wollte ich auch dann ihr Mint geben, aber Mint ließ sich darauf nicht installieren. Installationsprozess lief einwandfrei durch, aber beim nächsten Booten kam dann ja kein Betriebssystem vorhanden.
Merkwürdig.
Ja, ja. Ne, Mint. Everybody's Darling.
Ja, und HP.
Ja, und dann habe ich halt ein Manjaro installiert. Das funktionierte einwandfrei. Ja, und das habe ich dann mitgenommen, ausgetauscht und ja, jetzt kannst du wenigstens wieder arbeiten.
Mutter ist zufrieden.
Mhm. Und was ich auch gut fand, sie hat so einen Canon Pixma Drucker Scanner. Der wurde sofort erkannt. Also funktioniert er hier mit guten Cups, guten Print oder wie das heißt. Auch der Scanner funktioniert. Ich musste nichts machen, sonst musste ich immer von irgendwelchen australischen Canon-Webpages Treiber runterladen. Brauchte ich nicht mehr. Lief out of the box. Sehr schön. Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, eine Hausmitteilung. Ihr wisst ja, wir hören auf eure Wünsche und jemand hat sich gewünscht, dass man die ID3-Tags doch füllt von den MP3-Dateien unseres Podcasts. Und ab der Folge 99, also seit der letzten Folge, sind die Metadaten prall gefüllt mit Informationen. Und dafür habe ich die Version 014 von Autopod angepasst. Und das findet ihr auf Kotberg, falls ihr das für euren eigenen Podcast verwenden möchtet. Links findet ihr in den Shownotes. Jo, und dann sind wir auch schon beim Thema. The Past, the Present and the Future. Fangen wir mal in der Vergangenheit an. Ferdinand, früher war doch immer alles besser, oder nicht?
Nein, also es gibt bestimmt Sachen, die früher besser waren, aber so generell kann man das nicht sagen. Alles bleibt anders und wer jetzt behauptet, alles sei früher besser gewesen, das ist für mich eine Verklärung, einfach durch die rosarote Brille der inzwischen vergangenen Zeit, also kann man so nicht sagen.
Aber aus so einer Linux-Perspektive ist doch vieles besser geworden, als es früher war. Viel benutzerfreundlicher.
Anders und besser, ja.
Ne? Das kann man schon sagen.
Ja. Es gibt zwar Leute, die behaupten das Gegenteil, weil sie in ihren alten Verkrustungen gefangen sind, aber naja, die meisten werden dem zustimmen, was du gesagt hast.
Ach so, Init-System und Display-Manager.
Ja, Unix, alle Unix ist besser als Linux und bla. Das ist für mich Geschwurbel.
Ja. Mich würde mal interessieren, wie ihr überhaupt zu Linux gekommen seid. Und da die Leo gar nichts dazu geschrieben hat, fangen wir doch mal mit der Leo an. Leo, so als Urgestein der GNU-Linux-Szene. Was war denn deine erste Berührung damit?
Ja, ich habe eigentlich früher immer Amiga benutzt. Bin eine Amiga-Userin.
Kein C64?
Sehr lange gewesen. Und war immer sehr zufrieden und habe dann irgendwann mal einen PC bekommen zur Konfirmation, da war ich 14. Und da war halt dann irgendwie DOS und Windows 3.11 oder so dabei und das fand ich ganz schlimm. Und da habe ich schnell nach Alternativen gesucht und da gab es dann halt die ersten Linux-Versionen und das war bei mir Slackware. Und zwar auf, ich glaube, 34 Disketten oder so.
In welchem Jahr war das?
Das war, glaube ich, 1996.
Ja. Mhm.
Und dann lief das natürlich nicht so toll, weil wir hatten dann halt so eine Cirrus Logic Grafikkarte und dann lief das Xorg nicht. Ganz furchtbar. Das war und dann hatten wir aber relativ früh, gab es dann bei uns in der Nähe schon so User Groups und die haben dann so wirklich, da konnte man sagen, richtig sagen, Kompi mit hinschleppen. Also wir hatten dann halt so einen Tower-PC. Ins Auto gepackt, mit Monitor, Kompi hingeschleppt und dann haben wir da irgendwie einen Tag lang gemeinsam mit einer Gruppe von Nerds versucht, Linux zu installieren. Und das war dann SUSE. Und zwar waren die ersten SUSE-Versionen, damals noch nicht OpenSUSE, die ersten SUSE-Versionen waren eigentlich noch Slackware, einfach übersetzt ins Deutsche. Und die hießen auch SUSE, das deutsche Slackware. Das stand noch so auf den Verpackungen. Vielleicht hat das einer von euch auch schon mal gesehen.
Ich komme darauf gleich noch zurück.
Und das war so meine erste Berührung mit Linux. Und ich fand das damals ziemlich cool. Ich fand damals, die Community war sehr nett. Ich hatte ja früher schon sehr lange auch so Mailboxen. Ich komme ja aus der Mailbox-Szene. Selber eine Mailbox, eine der größten deutschen Mailbox betrieben, lange Jahre. Und wir hatten dann halt auch immer so User-Treffen, wo wir uns dann mal irgendwie zusammen zum Grillen getroffen haben. Und solche Geschichten, das war immer ganz nett. Und diese Linux-Szene war sehr ähnlich und deswegen habe ich mich da direkt ganz wohl gefühlt eigentlich.
Mhm. Dann schiebe ich mich mal ein, bevor Ferdinand dann loslegt. Also ich habe auch in den 90er Jahren mit Linux begonnen und zwar habe ich irgendwann Ende der 90er mal so einen Linux-Kurs besucht, in dem SUSE unterrichtet wurde. Und das war die Jurix-basierte Version 4.2 von 1996 mit einem 2.0er Linux-Kernel. Und mich hat dann irgendwie interessiert, ja, wie war das denn in den Anfängen mit SUSE? Und dann habe ich halt im Internet mal ein bisschen nachgelesen. Weiß jemand von euch, was SUSE heißt? Also ich meine, ihr könnt es jetzt natürlich ablesen.
Weil Software und Systementwicklung, GmbH. Ja, also die deswegen war vorher auch immer das S groß, dann das U klein, dann das S wieder groß und das E wieder groß. Und das haben sie dann irgendwann geändert, weil es irgendwie nicht mehr so toll aus war. Genau. Aber früher war es S. klein, U. S. und E. Software und Systementwicklung.
Ja, also die Firma Software und Systementwicklung, die wurde 1992 in Nürnberg von 4 Personen gegründet. Und 3 davon waren Mathematikstudenten an der Uni in Nürnberg. Und am Anfang hat SUSE Dienstleistungen für das Softlanding Linux System, SLS, und für Slackware gemacht. Und sie haben auch Unix Manuals ausgedruckt. Also so hat das 1992 angefangen.
Ja, Handbücher konnten sie immer schon gut. Und da war es halt wahrscheinlich auch der Grund, warum sie dann diese mathematischen Formeln, also diese geometrischen Formen auf den Packungen hatten am Anfang. Erinnerst du dich noch,
Ralf? Ja,
am Anfang hatten sie doch diese, bis noch relativ lange, bis Ende der 90er, auch als Wallpaper hatten sie immer diese tollen Formen. Das ist dann irgendwie aus der Mode gekommen. Ich habe das mal versucht wieder einzuführen, aber es wollten sie dann nicht mehr.
Und wenn ich mich recht erinnere, ist das Softlanding-Linux-System, also SLS, ist, glaube ich, die erste Distribution überhaupt. Stimmt das?
Ich denke mal ja. Und ich denke auch, das hat sich Ian Murdoch zum Vorbild genommen. Der hat das anfänglich abgewandelt, quasi geforkt, wie man heute sagen würde. Das hat ihm aber trotzdem nicht so ganz gefallen. Und dann hat er von vorne angefangen und hat Debian entwickelt. Mhm.
Genau, also so hat das bei mir 1996 mit Linux angefangen. Dann war eine Weile Pause. Ich habe dann viel später eine Alternative zu Windows XP, war das, glaube ich, gesucht und bin dann bei Ubuntu 6.10 EdgeEFT gelandet. Das ist, glaube ich, die 4. oder 5. Version von Ubuntu gewesen. Und dann habe ich ja so ungefähr 15 Jahre lang die Canonical-Distribution verwendet, bis mir dann vor ein paar Jahren die Eigenbrötlerei von Canonical zu viel wurde und ich auf Manjaro umgestiegen bin. Ja, und da bin ich auch heute noch. Ferdinand, du bist ja sozusagen Teil, ich meine Leo auch, aber du bist auch Teil der Distro-Bauer. Wie ging das bei dir los?
Ja, also wir haben ein paar Gemeinsamkeiten, kann ich gleich mal sagen. Wir haben alle in den 90ern angefangen und wir haben alle was früh mit OpenSUSE oder mit SUSE zu tun gehabt. Mhm. Und das betrifft auch ganz viele Linuxer, die so in unserem Alter sind. Die haben oft den gleichen Werdegang. Ich bin kein gelernter ITler. Ich habe quasi in den 90ern irgendwann von Hippie auf IT umgeschult. Und weil mein Interesse an Computern geweckt wurde und vor allem auch an Linux. Mit Windows bin ich nie groß in Verbindung gekommen. Ich glaube, ich kann meine Windows-Stunden zählen. Das sind keine Tage, das sind eher Stunden. Ich habe von dem Zeug also auch überhaupt keine Ahnung. Vor Linux war bei mir OS2, BOS und kurzzeitig dessen kommerzieller Nachfolger Zeta. Und zu der Zeit lief aber parallel schon ein OpenSUSE. Ich glaube, es war 5.2. Bin mir nicht ganz sicher. Und dann dessen Nachfolger, bis ich 2004 auf Canutix gestoßen bin. Also erstmal auf Knoppix. Und dann gab es diesen Menschen Kano, der Canutix angefangen hat, um das besser installierbar zu machen. Knoppix war immer ein bisschen schwierig zu installieren, weil es ja eher als Live-System gedacht war. Und als Basis hat er Debian SIP benutzt. Und so 2004, 2005, glaube ich, wollte er dann nicht mehr auf Debian SIP bleiben. Und da bin ich mit einigen Kollegen abgewandert und wir haben Sidux gegründet und dessen Nachfolger und bis zum heutigen Seduction, das ich 2011 mit einigen der gleichen Leute ins Leben gerufen habe und das wir bis heute betreiben und veröffentlichen. Quasi von 2003 an bis heute eigentlich nur Debian Sid und nie was anderes. Ich kenne natürlich auch andere, beruflich andere Betriebssysteme und andere Linux-Distributionen und hat mich nie gereizt zu wechseln bisher. Mhm. Das war so mein Werdegang.
Ja, so viel zur Vergangenheit und dann kommen wir schon zur Gegenwart. Und die erste Frage, die jetzt bei uns hier in den Shownotes steht, ist vielleicht ein bisschen blöd. Nämlich, welchen Einfluss hat FOSS auf unser tägliches Leben, privat und beruflich? Leo, wie ist das bei dir?
Was soll ich dazu sagen? Es ist ja wie ein Teil davon. Also natürlicher Teil, würde ich mal sagen. Natürlicher Teil von meinem Leben.
Und zwar privat als auch beruflich.
Einfach von dem, was ich tue. Ich nutze in meiner Kunst ja freie Software. Ich mache ganz viel mit Inkscape, mit GIMP. Ich baue ja auch sowas Ähnliches wie der Ferdinand, die Linux-Distribution SpaceFun. Auch Debian basiert auch auf Sid oder auf Stable. Kann man sich bei uns aussuchen, wie man will. Mit einem ähnlichen Ansatz, nicht ganz genau gleich. Und von daher spielt das natürlich schon eine große, große Rolle in vielen Bereichen meines Lebens. Und ich nutze natürlich auch Linux, wo immer es geht. Also auf meinen Computern sowieso, aber auch auf dem Mobiltelefon, wenn das möglich ist. Da haben wir ja auch schon einige Folgen zu gemacht. Zum Beispiel zu Post-Market OS mit einem Tiling Window Manager auf einem Linux-Handy. Die ist auch sehr interessant, empfehle ich euch auch mal nachzuhören, falls ihr die noch nicht kennt. Also eigentlich ist mein Leben ziemlich Linux-driven, würde ich sagen.
Ja, das ist schön. Bei mir ist das leider nicht so. Also ich muss da ganz klar zwischen privat und beruflich trennen. Ich habe, ganz früher, so in den 2000er Jahren, als ich noch bei der UBS Bank gearbeitet habe, da hatte ich mir schon vorgenommen, dass ich freie Software in Firmen reinbringen will. Und das ist auch heute noch mein Ziel und ich habe das aber leider bis heute nicht geschafft. Das heißt, bei all meinen beruflichen Tätigkeiten musste ich immer mit Windows als Betriebssystem arbeiten. Und ich glaube, bis zu meiner Pensionierung werde ich das auch nicht mehr schaffen, freie Software zu meinen Arbeitgebern zu tragen. Privat ist es natürlich anders. Ich benutze seit Jahrzehnten Linux-Systeme. Auf dem Telefon, wisst ihr ja, ich habe halt ein Fairphone mit EOS, also Lineage-basiert drauf. Und erfreue mich, also ich war ja jetzt, wie gesagt, bei meiner Mutter und hatte dann halt auch ihr Smartphone in der Hand. Das ist halt so ein Xiaomi-Standard-Ding mit allen Google-Diensten. Und ich muss sagen, ich könnte damit nicht mehr arbeiten. Das ist so furchtbar. Und wenn man so andere Systeme sieht, dann weiß man erstmal wieder die Freiheit zu schätzen. Dass man halt nur freie Anwendungen verwendet, die einen nicht zuballern mit Werbung. Aber wie gesagt, bei mir ist das so eine getrennte Welt, Windows beruflich gezwungenermaßen und so frei und Linux-mäßig wie möglich im privaten Bereich. Ferdinand, was überwiegt bei dir?
Bei mir ist es ähnlich wie bei Leo. Ich bin in der glücklichen Lage, Beruf und Privatleben mit Linux zu leben, so als verwobene Einheit, kann man fast sagen. 7 Tage die Woche beschäftigt mich Linux, beruflich sowieso und auch im Privaten. Unsere Wohnung, unser Leben wird mit Linux gestaltet. Auch der Alltag webt sich in diese Symbiose mit ein. Das ist wahrscheinlich nicht für jedermann. Ich arbeite von zu Hause, ich muss nirgends hin zum Arbeiten. Ist vermutlich nicht für jedermann. Für mich ist es ideal. Ich habe mir meinen eigenen Job oder meine Jobs geschaffen und bin damit sehr zufrieden.
Du bist privilegiert.
wenn man das so sehen will, ja, für mich ist es genau das Richtige. Ich bin nicht wirklich chefkompatibel und von daher ist das für mich richtig. Macht mich glücklich und macht mir unheimlich Spaß.
Die Leo hat gestern noch eine interessante Frage gestellt und die Frage lautet, wie würden wir heute zu Linux finden, wenn wir es nicht kennen würden? Ich weiß, das ist schwer, das zu beantworten.
Ich habe da auch ein bisschen überlegen müssen und kam dann zu dem Schluss, dass mich das digitale Nomadentum reizen würde. Das ist jetzt nicht unbedingt Linux-spezifisch, aber macht natürlich mit Linux mehr Spaß, als wenn man da mit Windows rummachen muss. Ich könnte die Welt bereisen und mein Geld unterwegs verdienen. Das ist was, was ich früher schon sehr lange Jahre gemacht habe. Nur war das Geldverdienen ohne das Internet natürlich wesentlich schwieriger. Von daher stelle ich mir vor, wenn ich jung wäre, würde mich das reizen.
Und Leo, wie würdest du heute erneut zu Linux finden?
Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, ob ich überhaupt noch zu Linux finden würde, habe ich mich tatsächlich gefragt. Also, ja, habe ich mich ernsthaft gefragt. Ich hatte jetzt am Wochenende auch so eine schlimme Diskussion mal wieder mit der GNU-Linux-CH-Community, die mich sehr geärgert hat übrigens. Aber das kommt natürlich auch vor. Und heute bin ich mir tatsächlich nicht wirklich noch Linux nutzen würde. Ich stelle es mir eher so vor, dass ich wahrscheinlich, weil ich technisch halt interessiert bin, und das ist einfach, ich finde es halt immer noch das bessere Betriebssystem. Es ist technisch einfach das bessere Betriebssystem. Schätze ich mal, dass ich heute irgendwie mal mit Ubuntu in Kontakt kommen würde, dann würde ich wahrscheinlich mal mit Ubuntu loslegen. Dann würde ich schnell merken, oh, diese ganze Snap-Scheiße, da funktioniert ja alles nicht mehr. Da brauche ich mal eine Alternative. Entweder würde ich dann schon wieder sagen, nee, dann nutze ich halt wieder irgendwie das, was ich vorher genutzt hätte. Oder wird dann wahrscheinlich, weil ich ja auch immer so ein bisschen Entdeckergeist habe, dann sagen, oh, da gibt es doch bestimmt was Besseres. Und wird dann wahrscheinlich relativ schnell bei Debian landen. Aber was mich heute so ein bisschen abschrecken würde, ist so die Arroganz und der Dogmatismus der Community. Das finde ich ganz toxisch, finde ich sehr schlimm. Und habe es früher auch nicht so erlebt. Früher habe ich die Community ja viel hilfsbereiter erlebt und ich glaube, beide, Ferdinand und ich auch in der Spacefun-Community, wir versuchen das möglichst angenehm für alle zu gestalten und auch schön, also ich zumindest versuche es auch schön zu gestalten, dass die Leute sich wohlfühlen. Aber es ist halt oft nicht mehr so. Also da, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt da eben ein Video gemacht über wie man Thunderbird mit GMX-Mail einrichtet und dann kriege ich 30 Flame-Kommentare, wie kann ich das denn mit GMX machen? Das ist ja wohl unmöglich. Und meine Haltung, meine Videos sind ja extra für EinsteigerInnen gedacht. Und die sind, ich wäre vielleicht in der Situation, weil ich nutze zum Beispiel selber GMX, ich wäre zum Beispiel in der Situation, hey, ich würde jetzt irgendwie mit Ubuntu anfangen und GMX nutzen. Und komme ja in die Community, dann kriege ich irgendwie direkt die Keule über den Kopf und gesagt, wie kannst du nur GMX nutzen, das ist ja ganz schlimm. Und sagt der eine, nutzt das, der andere sagt, nutzt das, nee, das ist viel besser. Und dann würde ich halt gerade sofort sagen, hey Leute, ich gehe gerade viel.
Ja, und darum ging es ja gar nicht in deinem Video.
Nein, darum ging es gar nicht. Und das ist halt das Problem und das finde ich halt extrem schlimm an der Community. Natürlich kann ich verstehen, dass jemand, wenn ich jetzt zum Beispiel, also auch gerade diese Distro-Frage, also da hatte einer irgendein Problem. Ich hätte jetzt zum Beispiel ein Problem mit Ubuntu, mit Snap. Da ist nicht die Antwort, ja komm, ich versuche das mit dir zu lösen. Wie können wir dieses Problem mit Ubuntu und Snap lösen? Da wird die erste Antwort sein, nutz was Gescheites. Dann kommt die zweite Antwort, nutz Manjaro. Die dritte Antwort, nutz Debian. Die vierte Antwort, I use Arch, by the way. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Also wird mich sofort total...
Alles sehr hilfreich.
Ja, und das versuche ich eben mit meinen Videos auf TuxWiz, meinen YouTube-Videos, meine TuxWiz-YouTube-Videos, versuche ich das wirklich anders zu machen. Versuche die Leute an die Hand zu nehmen und sagen, hey, du kannst auch mal irgendwie sagen, ich weiß nicht weiter. Und ich finde es auch wichtig, dass die Leute zu mir kommen und sagen, ich habe jetzt aber das. Ich komme irgendwie von einem Windows, finde das scheiße und ich nutze aber GMX. Dann sage ich dem User doch nicht, nee, du kannst kein GMX nutzen. Wie kannst du nur? Da sagt der User gerade, hey, dann gehe ich wieder, tschüss, ich nutze weiter mein Windows oder was
immer. Ja, also das ist dieses Schwarz-Weiß-Denken, oder, was wir ja oft haben. Ich will jetzt nicht Stallman da aus der Schublade ziehen,
Ja, ist ja genauso dogmatisch,
ja, ja.
Der Storm.
Ne? Also so
und das finde ich ganz schlimm.
Dieses alles oder nichts. Und das ist
und das verkennt die Realitäten. Ja, ja, und ich denke, das verkennt halt die Realitäten der User. Das verkennt ja, die Realitäten
alles,
der
User. Es ist einmal alles oder nichts. Oder und es ist auch, ich habe recht. Ja?
Ja.
Und du kannst mir jetzt gar nichts weiter erzählen.
Weil das, ja, und es ist ja auch okay.
Aber ist richtig.
Ja, und für diese eine Person ist es ja auch richtig. Das ist ja okay, aber die Realitäten sehen ja anders aus. Für den einen ist das richtig, für der eine mag grün, der andere mag blau, der dritte mag irgendwie lila oder orange. Das ist ja auch irgendwo Geschmackssache. Und das ist halt was, was mich halt heutzutage tatsächlich abschrecken würde. Da würde ich mal Zeit wahrscheinlich irgendwie ins Tanzen investieren oder... Ich bin mir nicht sicher, ob ich heute nochmal, so schwer es mir fällt, das zu sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich heute nochmal in die Linux-Community so einsteigen würde, wie ich es damals gemacht hätte. Und zwar wegen der Community, wegen euch, liebe Zuhörer. Packt euch selbst an die eigene Nase. Ja, wirklich, packt euch an die eigene Nase. Ihr seid es.
Ja.
Also und wollen wir ein, was?
Ja, ich brauche heute ein wesentlich dickeres Fell als früher. Das ist schon.
Auf jeden Fall.
Also ich sehe es ein bisschen anders. Also wenn ich heute zu Linux finden wollte, dann wäre das sicher mal, dass mich an den anderen Systemen irgendetwas stört. Tracking, Werbung, User Interface, whatever. Und dann würde ich mich halt umhören und würde dann irgendwann entdecken, ah, es gibt noch was anderes. Es gibt Linux-Distros, es gibt Linux-Desktops und so. Und vermutlich würde das genauso laufen, wie es damals bei mir gelaufen ist. Da bin ich in Zürich irgendwann mal zu einer Gruppe gestoßen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Giraffen und Pinguine, Tuxe und Pinguine, irgendwie sowas. Da gab es eine Gruppe. Und da bin ich da mal hingegangen und habe mir das angehört und konnte halt mit Leuten reden. Also vor Ort, jetzt nicht online.
Das ist was anderes, vor Ort ist was anderes.
Ja, und das hat mir halt gut gefallen und darüber bin ich ja dann auch in die ganzen anderen Gruppen reingekommen. Hier, wie hießen wir denn, Ubunteros, Tuxedos und darüber bin ich auch in die Free Software Foundation Europe reingekommen. Das waren immer irgendwelche Treffen mit gleichgesinnten Leuten, wo man sich dann weiterentwickelt.
Und ich habe sie alle organisiert, ja. So schlimm. Aha, schon so viele Jahre her. Aber das ist natürlich schon mal noch was anderes. Da gebe ich dir recht, Ralf, wenn du das so machst, also wenn du wirklich den direkten Kontakt zu den Menschen suchst, dann wird dir auch nicht so begegnet, auch immer noch nicht. Ich glaube, diese, nee, du musst es so machen und diese Ich-hab-Recht-Kultur, das ist, hat auch ein bisschen mit der Verrohung und Verlotterung des Internets zu tun. Weil da ist sowas natürlich schnell abgesetzt und im direkten Kontakt sind die Leute vielleicht total umgänglich und lieb und zeigen dir hier, komm, guck dir das, wir gucken uns mal gemeinsam an, ob wir es lösen können. Verstehst du, was ich meine? Von daher würde ich auch heute, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, Ralf, und das sollte man wirklich auch so mitgeben, wenn man das mag. Nicht jeder mag natürlich direkten Kontakt zu Menschen, aber wenn man das mag, und so habe ich ja auch meinen Einstieg gefunden. Ich war ja auch in so einer Gruppe gelandet und hatte vorher schon meine eigene Gruppe. Dann sucht euch so eine Gruppe in eurer Umgebung, wenn es das gibt, und geht da mal hin und guckt mal, ob er mit denen klarkommt. Und bei uns zum Beispiel in der Schweiz oder gerade in den Ballungszentren gibt es ja auch viele Gruppen. Bei uns gibt es die Lux, bei uns gibt es den CCC, bei uns gibt es die FSFE, die wir jetzt immer noch organisieren in Zürich. Einmal im Monat oder alle zwei Monate treffen wir uns jetzt vor Ort. Und kommt einfach mal vorbei oder DigiGuest, wenn ihr euch mehr für Digitalthemen interessiert. Und das Gleiche gibt es natürlich in allen Städten auch. Und das ist wirklich auch meine Empfehlung. Geht da wirklich vor Ort hin, setzt euch mal dazu. Wir haben jetzt zum Beispiel auch einige Neulinge, die machen gar nicht viel, die setzen sich einfach dazu und hören mal zu und kommen dann vielleicht wieder oder auch nicht und dann ist auch okay. Und das ist, glaube ich, tatsächlich, wie du sagst, Ralf, der beste Weg, heute noch mit freier Software zu beginnen. Und ich wünsche mir natürlich, dass viele Leute auch weiter mit freier Software beginnen und sich nicht abschrecken lassen durch solche Trolle und blöden Kommentare.
Also ich finde halt, die Community ist menschlich. Also klar, es gibt toxische Kanäle, wo man reingeraten kann. Aber wenn man zu solchen Treffen geht, und ich meine, ich habe ja viele von diesen Treffen erlebt, ich fand das immer, ich habe da immer eine Willkommenskultur entdeckt.
Ja, aber das hat vielleicht auch den Grund, dass ich alle diese Treffen organisiert habe. Also fast alle, 90% der Treffen. Also muss ja auch mal realistisch sehen. Aber natürlich, das stimmt schon, das ist richtig. Und ich denke, aber der wichtige Punkt ist eben, dass halt diese, ich glaube, diese Hemmung irgendwie so sich so gehen zu lassen im Internet, in den Kommentarspalten, die gibt es dann halt da natürlich nicht.
Ferdinand, wie würdest du heute zu Linux finden?
Das habe ich doch schon erzählt.
Ja, also dann bin ich hier.
Über das digitale Nomadentum, das würde mich reizen.
Ja, sorry, ich bin hier in unserem Skript ein bisschen durcheinander gekommen.
Ich wollte noch was zu Leos Kommentar sagen. Für mich sind wichtig auch Linux-Messen. Linux-Konferenzen, man da zwei, dreimal im Jahr seine Leute treffen kann und sich mit denen man das ganze Jahr im IRC oder in sonstigen Kommunikationsmitteln zu tun hat, die dann mal wieder zu sehen, mit denen Bier zu trinken, mit denen zu fachsimpeln. Das ist für mich zum Beispiel wichtig.
Ich hätte jetzt die Chance gehabt, ich hätte auf die FrostCon gehen können.
Voll verkackt.
Weil ich war ja in St. Augustin, aber ich habe mich fürs Gitarrespielen entschieden, mit Freunden.
FrostCon ist nett, eine sehr familiäre Angelegenheit immer. Bisschen kleiner als in Chemnitz und sehr, ja, familiär. Man kennt sich seit Jahren.
Dann hatten wir jetzt die Vergangenheit, die Gegenwart und wir kommen zur Zukunft. Welche Fragen stellen sich in der Zukunft? Und ich glaube, Ferdinand hat Immutable in den Ring geworfen.
Richtig. Wenn es um Linux geht, ist das wahrscheinlich im Moment das zukunftsträchtigste Thema. Und auch das, was von vielen Leuten kritisiert wird, dass da mal wieder Corporate dabei ist, Linux an die Kette zu legen und so weiter. Ich kann das alles nicht so recht nachvollziehen. Ich muss nicht unbedingt ein Immutable-System benutzen. Vielleicht kurz für die, die es nicht wissen, Immutable-Systeme sind ziemlich unkaputtbar, weil die Root-Partition auf die eine oder andere Art nur lesbar eingehängt wird. Und wenn was kaputt geht, kann man es zurückrollen und so weiter. Das ist also für viele Leute eine gute Sache, wie ich finde. Es gibt mittlerweile auch Distributionen, die sowohl dieses geschlossene System fahren, aber man kann auch, wie bei jeder anderen Distribution, bis in den Keller runtersteigen und an jedem Knöpfchen drehen, wie zum Beispiel Vanilla OS und andere. Also ich sehe nicht dieses Thema, dass da Red Hat und andere wieder dabei sind, Linux an sich zu reißen.
Ist Immutable überhaupt der richtige Name? Also man liest mittlerweile, ja, man sagt ja eher Atomic.
Ja, mittlerweile gehen die davon ab, weil es halt nicht wirklich 100% immutable ist. Denn man kann ja einfach, wenn man weiß, wie von Lesen auf Schreiben umschalten. Atomic soll so die künftige Bezeichnung sein. Immutable hat sich so eingebürgert, ist nicht ganz korrekt.
Also ist das jetzt positiv oder negativ, dieser Schritt zu Atomic Distros? Leo, was meinst du?
Leo ist nicht mehr da.
Ich bin da, doch.
Doch.
Ja. Aber fragst du mich? Achso.
Ich frage
dich. Sprech dich aus.
da bin ich jetzt überrascht mit der Frage, ehrlich gesagt. Mir ist es scheißegal. Ich nutze es nicht. Ich mag meine Frickel-Linux-System. Ich kenne es alles. Ich habe ja auch sehr viel darüber schon berichtet, auch auf GNU/Linux.ch. Also alle Immutable, also 99% aller Immutable-Artikel sind von mir. Habe da sehr viele Tipps übrigens veröffentlicht, gerade zu Fedora, Silverblue und Kinoid oder wie es heißt. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen, einfach Silverblue eingeben in der Suche und da findet ihr irgendwie zig Artikel von mir, falls euch das interessiert. Und ich habe auch schon Vorträge dazu gehalten, die Zukunft des Linux-Desktops, Fragezeichen, auf eben genannten Linux-Messen. Ich selber nutze es nicht und mich persönlich interessiert es ehrlich gesagt.
Ja, aber denk mal doch mal an Neulinge. Würdest du einer Einsteigerin ein Atomic-System eher empfehlen?
Also wenn ich jetzt mir angucke, wie viele Ubuntu-Leidende wir jetzt haben, die alleine schon durch Snap, massive Probleme haben, weil ihr Thunderbird einfach gar nicht mehr startet oder ihr Firefox irgendwie total viel Energie saugt, dann möchte ich da nicht noch mehr von supporten. Also wenn es sich dahin entwickelt, sollen sie machen. Ich supporte es nicht. Ich habe da auch gar keine... Mich interessiert es einfach gar nicht. Ich habe kein Interesse dran. Ich finde es aber gut, dass es das gibt. Ich habe alles mal gesehen.
Ich sehe jetzt den Zusammenhang zwischen Ubuntu und Immutable nicht.
Nein, aber ich sage jetzt mal so Container-Paketformate. So. Ja, also Ubuntu will ja auch mittelfristig auf so eine Immutable-Lösung gehen, machen es auch.
Ja.
Aber das ist ja so die Idee, so abstrahierte Containerformate für Pakete wie Snap, dann Flatpak, dann Immutable. Das ist ja so die Vision des Linux-Desktops und die sehe ich jetzt so nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei mir 90% Debian-Pakete drauf und vielleicht noch 10% oder sagen wir mal 8% Flatpak und 2% selbst kompiliert. Und damit komme ich ganz gut klar. Und mehr brauche ich jetzt eigentlich nicht. Und Flatpak, wenn es da ein Debian-Paket gibt für ein Ding oder ich irgendwie selbst Lust habe, eins zu bauen, dann fliegt das Flatpak auch wieder raus. Also von daher, das ist so meine, so wie ich damit umgehe. Aber ich finde es toll, dass es das gibt. Und ich finde auch toll, weil das kann ja auch wieder neue Leute, die sich für dieses Thema halt interessieren, reizen, weil du hast ja eben, Ralf, du hast vorhin gesagt, dass gerade die Security-Aware, also du würdest wahrscheinlich aus Security-Aware-Gründen heute zu Linux wechseln und da ist das natürlich, bietet natürlich sicherheitsmäßig schon mehr Wert, klar.
Gut, die Container-Formate ja auch. Was ich da ein bisschen bemängle, ist so die Bürde der Wahl, ne, wie sag mal, die Qual der Wahl, also das Versprechen von Atomic oder auch Containerformaten war ja, es ist für die Entwickler weniger Arbeit, weil sie können ein Containerformat entwickeln und das läuft dann überall. Also ich sag mal, Flatpak setzt sich ja im Moment ziemlich durch, wenn man sich die Zahlen anguckt. Und Immutable oder Atomic ist sicher ein Sicherheitsgewinn, aber eigentlich sollte das ja die Otto-Normal-Anwenderin gar nicht interessieren. Du nimmst ein Linux und das soll sicher sein und gut bedienbar sein oder eine eindeutige Auswahl an Paketen bieten. Aber jetzt hast du ja schon dieses Problem. Du kannst Snap haben, gut, habe ich jetzt nicht, aber ich habe bei mir im Paketmanager halt native Pakete drin und Flatpaks drin. Und dann musst du entscheiden, installiere ich jetzt irgendeine Anwendung als Flatpak oder als natives Paket. Im Grunde genommen sollte das egal sein, ist es aber nicht, weil die verhalten sich unterschiedlich.
Zum Teil ja.
Ja, also ich habe, genau das Beispiel war gestern bei meiner Mutter, die meinte dann, ja, installiere mir doch noch Telegram auf dem Desktop. Und dann habe ich in meinen Notizen nachgeguckt, also ich führe Notizen über alle Anwendungen, ob man die besser nativ oder als Flatpak installiert. Und da stand Flatpak, habe ich installiert, funktionierte nicht. Habe ich wieder gelöscht, habe nativ installiert, funktionierte. Also da muss man dann auch immer wieder nachhalten.
Wahrscheinlich also, braucht das mehr Rechte und Zugriff auf andere Ressourcen.
Ja, was immer das, es ist.
Das macht es aber nicht leichter für den Anfänger.
Genau, der dann da genau steht das meine sagt, ich.
Warum funktioniert das blöde Flatpak jetzt nicht? Und eigentlich muss er noch an ein paar Schrauben drehen, das sagt ihm aber keiner.
Ja, und ich sehe das im Moment, also vielleicht nivelliert sich das über die Zeit, aber im Moment ist die Auswahl für ganz normale Anwender eigentlich schwieriger geworden, weil sie halt noch mit verschiedenen Paketformaten konfrontiert werden. Und also selbst ich kann nicht einfach so sagen, läuft jetzt, was weiß ich, GIMP als Flatpak, als, na gut, Snap nehme ich nicht oder nativ besser. das muss ich immer ausprobieren und stelle dann fest, dass irgendwelche Dinge halt in dem einen Format nicht so gut funktionieren. Und das ist für mich so ein temporärer Rückschritt beim Paketmanagement.
Ich würde mal sagen, so komplexe Anwendungen wie etwa GIMP sind wahrscheinlich als Containerformat schwieriger. Da würde ich immer, ich würde eh mal das native Paket bevorzugen. Aber es gibt Leute, die wissen, was sie tun. Es gibt Leute, die nicht wissen, was sie tun. Das ist die Mehrzahl. Mein größtes Problem mit diesen Immutable-Geschichten ist, dass die Leute nichts lernen. Ja, die kriegen ein System vorgesetzt, was angeblich sicher ist oder auch sicherer ist als andere Distributionen. Und die müssen aber nichts verstehen. Die sagen einfach, okay, ich kann mich darauf verlassen, dass das jetzt sicher ist. Ich kann es nicht kaputt machen. Ich kann überall draufklicken. Ich kann überall dies und jenes tun, ohne dass es kaputt geht. Das heißt, man lernt nichts dabei.
Ja, und das ist gerade, dann geht halt der Vorteil oder das Tolle an Linux ja dann irgendwann wieder verloren. Ich meine,
dass man, wenn man möchte, es verstehen kann bis in die tiefsten Tiefen.
Wenn man möchte. Das finde ich gerade spannend.
Ja, eben. Ich auch.
Also das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich jetzt beim Linux-Kurs auch immer noch auf Slackware setze, weil du das System halt von the scratch halt aufbauen musst und erstmal noch nichts tun, noch nichts funktioniert und du dann so alles schrittweise kennenlernst. Und das sind halt so Sachen, das macht für mich Linux aus. Es gibt immer was Tolles Neues zu entdecken. Und natürlich, für mich war auch Immutable am Anfang, als das rauskam, spannend, weil es gab wieder was Neues zu entdecken. Ja, technisch, cool, technisch. Ausprobieren. Wie funktioniert das? Los, schauen wir es uns an. Und meine Entscheidung ist aber genauso, läuft genauso darauf hinaus, nö, ich krieg mein System, wenn es verfrickelt. Jetzt gab es unter SID zum Beispiel irgendwie ein Problem mit dem initrd, da hat Rakut irgendwas kaputt geschrieben und hat ein mehr bootbares System verursacht.
Da war der Bootvorgang sehr kurz.
Ja, weil der Bootvorgang sehr kurz ist, jetzt gerade aktuell übrigens, ist glaube ich immer noch nicht gefixt.
Nee, nicht.
Das macht dann aber auch Spaß, da drum herum zu frickeln und eine Lösung zu finden. Und das gehört für mich dazu. Und dann irgendwie dann nur in den, sage ich jetzt mal, letzten Rollback-Stage zu booten, ja, okay, kann man machen, ja.
Bei all dem müssen wir bedenken, dass wir Nerds sind und dass viele Leute nur mit ihrem System arbeiten möchten. Und das möglichst ohne einen Schraubenzieher in die Hand zu nehmen. Jetzt sei er virtuell oder ein wirklicher Schraubenzieher. Also,
ja, aber da bin ich halt immer noch der Meinung, die müssen dann auch nicht Linux nutzen. Können
ist toll. Aber natürlich müssen sie.
Können
nicht. Keiner muss Linux nutzen. Aber das ist einfach die überwiegende Mehrzahl der Menschen, die ihre Arbeit die entweder ihr Hobby nach ihrem Hobby nachgehen oder noch wichtiger ihre Arbeit damit verrichten. Da muss das funktionieren. Deswegen gibt es Sachen wie Debian Stable, wo man sagen kann, das kriege ich auch so gut wie nicht kaputt. Ja, solange ich jetzt nicht Etsy oder irgendwas lösche, funktioniert das weiter.
Ja, also ich glaube, es gibt beides. Oder es gibt Leute, die zu Linux gehen aus guten Gründen, sich aber nicht unbedingt so tief in die Community oder in die Technik einbringen wollen. Und ich finde, das muss man auch respektieren. Also es gibt ja, also ich weiß nicht, ich will Leo da jetzt nichts in den Mund legen, aber du könntest ja sagen, ja nee, also wenn man dabei sein will, dann sollte man auch mit ganzem Herzen dabei sein und ein Interesse für die Technik zeigen. Das ist ein Anspruch, den man haben kann. Aber ich glaube, es gibt beides. Es gibt die Leute, die wollen wirklich einsteigen, die verstehen auch den Community-Gedanken, wollen das auch technisch verstehen. Und es gibt aber auch ganz normale Anwender und Anwenderinnen. Ich finde, das sollte man nicht urteilen.
Nö, das würde ich aber auch nicht tun. Also das gibt es ja bei mir in der Community auch. Wir haben ja halt auch Leute, die einfach ihr Ubuntu weiterhin nutzen. Und wenn es dann, haben sie irgendein Problem, irgendwie, was weiß ich, jetzt hatten wir jemanden, der wollte seine Swap-Partition vergrößern, die war aber am Anfang der Festplatte und das geht technisch, ich habe es ihm sogar erklärt, wie er es machen kann Und er hat sich letztendlich aber trotzdem für eine Neuinstallation entschieden. Wenn das für ihn einfacher geht, ist er völlig in Ordnung. Für mich wäre ja gerade das Spannende. Oh, wie kriege ich das hin? Oh, das kriege ich doch bestimmt irgendwie rausgeknobelt. Das muss doch irgendwie gehen. Da fängt an, für mich Linux interessant zu werden. Aber es gibt Menschen, die sind da anders gestrickt und das ist ja auch völlig in Ordnung. Das respektiere ich auch ohne weiteres. Und zum Beispiel die Person bringt sich aber trotzdem in die Community ein. Als Mensch, so wie sie ist. Und das finde ich auch wiederum gut. Und ich finde das auch das Schöne an Linux, dass Linux halt so die Vielfalt der Gesellschaft auch so repräsentiert. Und deswegen wünsche ich mir, dass jetzt auch zum Beispiel diese Vielfalt auch in den Kommentaren wieder mehr sichtbar wird, weil die Leute, die jetzt halt nicht so gerne trollen, die sagen dann, ich schreibe halt nichts mehr in die Kommentare und lese die auch nicht mehr. Und deswegen sind die Kommentare halt nur noch voll mit den Trollen. Und das finde ich halt auch schade, weil das ist nicht die Community als Ganzes. Das repräsentiert nicht die Community als Ganzes. Kommt wirklich auch in die Chat-Kanäle rein. Da seht ihr auch nochmal ein anderes Bild. Da geht es halt ganz anders zu. Da wird auch nicht so viel rumgemeckert und getrollt, weil die Leute sich das halt auch einfach nicht so trauen, glaube ich, weil im Chat halt viel direkter ist.
Außerdem fliegen die auch dann raus, ja. Das kann man.
Oder fliegen raus, ja. Das stimmt. Genau. Die fliegen dann raus.
Ne? Ja, das kannst du ja im Internet selten machen, dass du Leute einfach rausschmeißen. Du kannst sie muten, aber dann das hilft dir dann auch nicht weiter.
Ja, also als Schlusswort, mir wäre es noch wichtig, dass man Linux nicht nur als irgendeine Software betrachtet, sondern dass man wirklich das ganze freie Ökosystem sieht, weil da gehört so viel dazu. Ich meine, das ist jetzt schon angeklungen in dem, was wir erwähnt haben. Es geht um Selbstbeteiligung, es geht um mit Menschen kommunizieren, es geht darum, dass man auch selber etwas zurückgeben kann, dass man Leute trifft. Es gibt so viele Events, wo man hingehen kann. Es geht um Wertschätzung in der Gesellschaft. Für mich war das auch immer der große Unterschied zwischen Open Source, was ich als technischen Begriff verstehe, und freie Software, was ich eher als, ja, wie sagt man, soziotechnischen Begriff verstehe, wo halt mehr dahinter ist. Und mir ist es eigentlich immer wichtig gewesen, mitzuteilen, dass GNU Linux, freie Software, dass das eben mehr ist als nur ein Produkt, was man kostenlos beziehen kann, sondern da steckt eben viel mehr dahinter, wo man sich einbringen kann, wo man auch Leute kennenlernen kann und etwas zurückgeben kann.
Dann macht es auch mehr Spaß, wenn man das alles wahrnimmt. Es gibt aber auch wiederum die anderen Leute, die nicht mal wissen wollen, warum das jetzt freie Software heißt und was da dahinter steht. Aber auch das ist legitim.
Ja.
Es gab ja mal die Frage, darf man mit Linux eine Atombombe bauen? Und die Antwort war ganz klar, ja.
Ja, genau. Aber das Fass machen wir jetzt nicht mehr auf, ne?
Nein.
Was die GPL regelt.
Das sollte jetzt eher so ein Abschluss sein.
Ja, ja, nee, ist gut.
Der Absinth, das war ein Absinth.
Der Absinth.
Ein Absacker.
Ja, genau.
Ja, ich denke, wir sind auch zeitlich gut voll, fast bei einer Stunde, wie das sich für eine Geburtstagsfolge gehört. Ferdinand, genau. Leo, ich danke euch ganz herzlich für diese okay. Aufnahme in der Urbesetzung unseres Podcasts. Liebe Leute, falls euch das irgendwie triggert oder ihr etwas dazu schreiben wollt, gebt uns Feedback. Ihr wisst, wie es geht, über Matrix Mastodon oder per E-Mail. Die Adresse findet ihr alle auf unserer Webseite. Macht bei uns mit, nicht nur bei uns, sondern auch beim Ferdinand und generell in der Community. Da freuen wir uns sehr. Ja, und damit war das die Folge 100 von Captain It's Wednesday. Habt eine schöne Restwoche, genießt das, die letzten Sonnenstrahlen. Ja, ich glaube, der Herbst kündet sich dann so langsam schon an. Und nächste Woche hört ihr uns dann wieder in der Folge 101. Vielen Dank und tschüss.
Tschüss.